Radio 1. Nur für Erwachsene.
Das Koma. Das Koma ist für die meisten Menschen die Horrorvorstellung schlechthin, vor allem wenn der Körper nach einem schweren Schock oder einem Unfall auf nichts mehr reagiert, aber man womöglich doch noch alles mitbekommt, die Ärzte das aber nicht wissen. Ja, das führt dann zu diesen bizarren Situationen, dass über einen geredet wird, als wäre man nicht da, in Wirklichkeit aber kriegt man alles mit, wir leben weiter, sind nur nicht mehr in der Lage, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Nun entwickelt sich ja auch die Technik Gott sei Dank weiter und die neuesten Apparate der Neurowissenschaft, die können ziemlich viel. Die können offenbar mittlerweile ziemlich exakt messen, welche Gehirnbereiche aktiv werden, wenn sie von außen stimuliert werden. Nun haben die Forscher der University of Western Ontario wohl einen Vergleichstest gemacht. Die haben dort einem Patienten, der seit 16 Jahren bereits in so einem vegetativen Zustand vor sich hindämmert und auf nichts mehr reagiert, Ausschnitte vorgespielt aus Hitchcock-Filmen und rausgefunden, dass diese offenbar dieselben Hirnregionen stimulieren bei ihm wie bei den gesunden Freiwilligen in der Vergleichsgruppe. Erklären lassen wir uns das von einem Forscher, dessen Patienten für gewöhnlich auch durch Hitchcock-Thriller nicht mehr zum Leben erweckt werden können.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Marc, guten Tag.
Einen sehr gehirnbelebten guten Morgen, lieber Stefan.
So, ich mache jetzt mal einen schlechten Witz. Das war bestimmt der Hitchcock-Film Peng, du bist tot, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Sind Ausschnitte aus einer Serie. Alfred Hitchcock präsentiert Peng, du bist tot. Woher wusstest du das?
Nee, wirklich?
Ja, in der Tat. Also man besuchte einen kurzen Film, den man dafür verwenden kann und es sollten darin Dinge vorkommen, in denen der Patient bzw. die Freiwilligen Dinge über die Zukunft vorhersagen mussten und auf Speicherwissen zurückgreifen mussten und ihr Kurzzeitgedächtnis immer die ganze Zeit aktualisieren mussten. Da hat man gesagt, ist ganz praktisch, wenn man irgendwas mit einer Pistole hat, weil dazu muss man wissen, dass eine Pistole gefährlich ist. Man muss in die Zukunft sehen können und sagen können, wenn der schießt, dann ist das eben, führt das zu einem Tod. Und man muss sich an die Story angleichen. Also man muss verstehen, wie die Story sich weiterentwickelt. Nur weil eine Pistole im Bild ist, hat man ja den Plot der Geschichte noch nicht verstanden. Mhm. So war das also. Und deswegen hat man so eine Geschichte genommen. Und zwar einmal in der Originalversion und dann eine, in der es gescrambled war, also durcheinander gewürfelt war alles, sodass man zwar die Pistole zum Beispiel gesehen hat und erschreckte Gesichter oder so, aber nicht mehr die Logik verstanden hat. Und dann haben sich ziemlich viele Leute, also zumindest für den Aufwand, der da betrieben wurde, viele, also insgesamt, ich habe es mal zusammengerechnet, ungefähr 40 Leute, haben sich dann in so einen Gehirnscanner gelegt, also ein Funktions-MRI, wo dargestellt wird, welche Gehirnbereiche gerade aktiver sind und welche nicht so aktiv sind. Dann hat man ihnen das vorgespielt, aber es gab keine Anweisungen und es wurde nicht ihr Verhalten gemessen. Es war vollkommen egal, genau wie bei den Leuten, die du beschrieben hast. Die können ja im besten Fall noch die Augen oben und unten bewegen, nicht mehr nach links und rechts, sodass man da Ja- und Nein-Antworten mitmachen kann, aber mehr geht dann nicht mehr. Und dann hat man geschaut, wie verhält sich das Gehirn als Gesamtheit, welche Gehirnbereiche werden aktiviert und in welcher Reihenfolge und vor allen Dingen, ist das synchron bei allen Leuten, die das angucken? Das hat sich dann gezeigt, dass das relativ synchron ist, was ich schon mal erstaunlich finde. Da gab es also wenig individuelle Unterschiede. Und das Zweite war, sie haben geguckt, wie sehr der Film einen in Anspruch nimmt. Und zwar dadurch, dass die Leute gleichzeitig ein Rätsel lösen mussten, also die gesunden Patienten, nicht die Koma-Patienten, indem sie zum Beispiel sagen mussten, es läuft eine Liste lang und wenn du eine 8 siehst, dann darfst du nicht drücken, aber wenn du eine 17 siehst, dann darfst du drücken. Und das heißt, dadurch misst man, wie sehr wird die Aufmerksamkeit gebunden an diesen Film. Kennt man ja, wenn man mit irgendwas geistig beschäftigt ist, dann kann man sich mit was anderem nicht so gut beschäftigen. Auch das war relativ synchron bei den ganzen Versuchspersonen und jetzt wird's spannend. Zwei Patienten, die also in so einem, vielleicht kann man das Locked-In-Syndrom-Zustand waren, die also keinerlei interpretierbare Äußerungen mehr gemacht haben, auch nicht mit den Augen, denen hat man die Filme vorgespielt. Einer von denen hat keine guten Reaktionen gezeigt, der reagierte nur auf Geräusche, was aber auch passiert, wenn man jetzt in Narkose liegt. Das hat also nichts mit Bewusstsein zu tun. Und der andere hatte eine voll synchronisierte, zeitlich identische Ablaufsfolge im Gehirn aller Bereiche, links, rechts, oben, unten, in der Mitte und so, die also auch die gesunden Patienten hatten. Das heißt, der kann sich zwar auf gar keine Art, auch nicht mit seinen Augen äußern, kriegt aber alles mit, also sowohl den Inhalt als auch die Spannung, als auch die Zukunftsprojektion, als auch das Kurzzeitgedächtnis. Derjenige ist also völlig geistig intakt.
Das ist die Frage. Ist das tatsächlich die Schlussfolgerung, die die Ärzte daraus ziehen, dass da ein Mensch offenbar ein volles Bewusstsein hat, nur halt nach außen nicht mehr reagieren kann? Geht das schon aufgrund dieser Messungen im Hirnscanner?
Ja, die Kollegen haben sich da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist eine relativ gute Zeitschrift, also Proceedings of the Natural Academy of Sciences. Da gibt es sehr, sehr wenige bis überhaupt keine schlechten Veröffentlichungen. Und sie haben gesagt, dass sie das mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen. Und das bedeutet aber auf Wissenschaftlersprech, wir sind fest davon überzeugt, dass derjenige völlig intakt ist. Und diejenigen Patienten, die sich auch äußern können, also die zum Beispiel die Augen noch bewegen können, die sagen halt auch, naja, so ist das halt. Natürlich sind wir ganz normale Menschen. Was sollen wir denn sonst sein? Nur weil wir halt nicht jetzt reden können oder normal reagieren können, die Hände bewegen und so. Man muss halt einfach unheimlich viel Geduld mit uns haben und muss dann eben zusehen, dass wir uns sehr, sehr langsam äußern oder eben auch gar nicht. Und die neueste Möglichkeit wäre jetzt eben, so ein Gehirninterface zu bauen, wo derjenige dann durch die sozusagen Anspannung, die geistige des Gehirns, sich eben vollständig mitteilen kann und auf die Art könnte man dann eben auch mit denen wieder ganz normal kommunizieren.
Ja, dann kann man davon ausgehen, dass demnächst auf deutschen Intensivstationen in der Hirnforschung Hitchcock-Filme Konjunktur haben werden. Marc, herzlichen Dank, schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.